Willkommen bei Popcorn und Finanzen am Podcast von der PostFinance. Heute da reden wir über Geld und wir reden über Spannungsfeld und den Zusammenhang zwischen Geld und Macht. Über das und vieles mehr da reden wir heute mit dem Dr. Simon Küfer. Er ist Dozent an der Uni Bern und hat seine Dissertation über das Thema Geld geschrieben. Man kennt ihn vielleicht auch unter dem Künstlernamen Tommy Vercetti oder Tommy Vercetti, englisch ausgesprochen mit Akzent. Er ist nämlich auch noch Rapper. Mit ihm zusammen schauen wir an, was hat Geld überhaupt mit Macht zu tun? Was hat Geld für eine Bedeutung oder welche Bedeutung messen wir in der Gesellschaft, in der Werbung Geld zu? Wo stehen wir mit der Gleichstellung und wer hat die Macht wirklich? Ich bin unglaublich gespannt. Simon Küfer, willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke vielmals. Ich freue mich.
Simon, jetzt haben wir die Folge betitelt «Geld ist Macht». Mhm. Was macht die Aussage mit dir?
Die ist absolut korrekt. Und ich glaube, in einem stärkeren Ausmaß als je, würde ich behaupten.
Inwiefern ist Geld Macht?
Geld ist insofern Macht, als man sich eigentlich sozial auf etwas einigt. Einige tun immer ein bisschen verharmlosen. Oder? Das, so, das hat man alle Leute gefragt, ob sie mitspielen wollen. Aber man kann schon sagen, Geld ist etwas, das sozial anerkannt und akzeptiert ist. Und man wird in eine Geldgesellschaft hineingeboren. So. Und dann ist klar, dass je mehr von unseren lebensnotwendigen, existenziellen Sachen, dass wir über Geld verhandeln, je mehr ist natürlich Geld Macht, weil du dann Leute per Geld kannst eigentlich befehlen, erpressen etc.
So. Also ein Machtmittel, aber eher auch eine Konvention, mit der man sich abgefunden hat vielleicht auch. Man sagt, es ist einfach so und Wir fragen uns vielleicht auch gar nicht, könnte oder sollte es anders sein?
Ja, extrem. Also ich glaube, Geld ist etwas, was sich in der heutigen Gesellschaft, in der heutigen Zeit in einem unglaublichen Ausmaß hat normalisiert. Wo natürlich auch irgendwie mehr als 2000 Jahre hatte, um unsere Denkgewohnheiten sich einzunisten als Normalität. Es wirkt sich auch tatsächlich auf ganz viele andere Bereiche aus. Also wenn wir eben sagen, wir tun irgendwie moralisch so etwas wie Bilanz ziehen oder verrechnen. Oder also man hat so viele gute Sachen gemacht, so viele schlechte. Das ist ja alles irgendwo ein Geldrechnen. Und mit dem geht eine gewisse, wie soll man das sagen, Normalisierung, eine gewisse Vernatürlichung einher, oder? Also im Sinn von, dass man so das Gefühl hat, es sei eigentlich alles normal und ging mit normalen Dingen zu. Ja, auf jeden Fall.
Also Geld hat irgendwo die Funktion ursprünglich als unabhängiges Duschmittel. Früher hast du die Ware gegen Ware getauscht, ist das unabhängige Duschmittel Geld gekommen, hat doch noch ein bisschen mehr Funktionen eingenommen.
Ja, das ist dort fängt die Diskussion schon an. Also ich würde behaupten, sondern ich glaube, es ist so ein wissenschaftlicher Konsens, dass eben selbst das nicht wirklich stimmt. Also im Sinn von, ich glaube, die Vorstellung ist nicht ganz präzise, dass man sagt, die Leute haben mal Sachen getauscht und dann haben sie, weil es nicht so gäbig war, hat man dann Geld erfunden, so. Sondern historisch ist es eher so gewesen, dass Geld ist gekommen und mit dem Geld und mit dem Markt ist eine Arbeitsteilung gekommen. So, oder? Und der Punkt oder das Problem ist vielleicht dort, dass man eben auch, wenn man es rein als Duschmittel sieht, dass man es auch wieder so ein bisschen verharmlost oder in erster Linie als etwas Funktionales, Gäbiges darstellt, wo man eben kann, wo man auch sagen kann, ja, das ist doch praktisch oder so können wir unsere Tauschhandlungen vollziehen, wir können unsere Gesellschaft koordinieren im weitesten Sinn. So, aber ja, ich meine, wie du sagst, also heute hat es noch ganz andere Funktionen, ganz andere Machtdimensionen angenommen und es ist eigentlich natürlich irgendwo alternativlos, oder? Also alternativlos nicht im Sinn von, es ist alternativlos, sondern es wird uns so nachgelegt und wir haben uns daran gewöhnt, dass es eigentlich alternativlos ist. Aber ist es natürlich nicht, weil wie du sagst, es basiert darauf, dass wir alle das sozial akzeptieren. Und sobald wir, egal ob wir jetzt wichtige oder unwichtige Leute sind, sobald wir es nicht mehr akzeptieren, funktioniert es eigentlich auch nicht mehr.
Also Geld als Konvention und gleichzeitig eben auch das Akzeptieren, dass wer mehr hat, hat mehr Möglichkeiten, hat mehr zu sagen, hat mehr Macht, hat vielleicht auch andere Verantwortungen, die er oder sie muss übernehmen gegenüber anderen Menschen, gegenüber der Gesellschaft. Mhm. Jetzt sagst du,
Geld ist Macht heutzutage mehr als auch schon. Mhm. Was ist in der heutigen Zeit anders?
Ich würde sagen, zwei Sachen. Man muss ja die Sachen oder so eine Aussage, glaube ich, in einem etwas grösseren historischen Rahmen anschauen. Und dann würde ich erstens sagen, wir leben seit, das ist eine grosse Diskussion, aber mindestens 200, 300 Jahre im Kapitalismus, also in einer Gesellschaft, wo kannst du sagen, Macht, ganz viele Entscheidungen, die Frage, wie Güter verteilt werden, wer was produziert etc., ist eigentlich vor allem über Geld und Märkte vermittelt. Das ist das eine. Wobei man, oder im Vergleich könnte sagen, früher ist es vielleicht irgendwie über einen Adel, über eine Monarchie, über einen Klerus, Kirche etc. vermittelt gewesen. Und das Zweite, was ich würde sagen, ist, dass man seit 40, 50 Jahren in etwas leben, wo man umgangssprachlich Neoliberalismus nennt, wo man sagt, dass Sachen über Märkte, über Geld vermittelt sind. Leute können quasi privat kaufen, aneignen oder verkaufen, hat nochmal zugenommen. Oder? Also man hat den Gesundheitssektor privatisiert, den öffentlichen Verkehr privatisiert, man hat aus allen Sachen tut man irgendwie noch das Geschäftsmodell machen. Also ist die Macht mit dem Bereich, wo Geld kann verhandeln kann, wenn der grösser wird, wird auch die Macht vom Geld grösser. Und in dieser Hinsicht würde ich sagen, sind wir schon auf einem Peak, auf dem Höhepunkt von Geldmacht quasi.
Nach dem Peak wird es abwärts gehen, heisst das?
Ja, ich glaube, die Naivität haben wir schon viel gehabt, aber es ist tatsächlich so der bisher Peak und jetzt schauen wir mal, was hergeht.
Der bisher Peak, aber das heisst, eben immer mehr Sachen werden privatisiert. Privatisierung heisst, da ist Geld auch ein Handelsinstrument.
Ja.
Also kommt die Machtfrage, wenn man Geld und Macht verknüpft, kommt in ganz neue Bereiche auch rein. Jetzt hast du eine Dissertation geschrieben und hast das Thema anders angeschaut, als das sonst in der Wissenschaft angeschaut wird. Wie genau?
Ich weiß nicht, ob anders angeschaut. Ja, es war vielleicht ein neuer Winkel drauf, wo es noch niemand gemacht hat, was ja eine Bedingung ist, wenn man eine Dissertation schreibt. Ich komme aus der Design, Grafikdesign, Designforschung, visuelle Kommunikation etc. Und ich habe geschaut, was erzählen Bilder in den Massenmedien, also Zeitschriftencovers, Musikcovers, Bankenwerbung etc., was erzählen oder behaupten die über Geld? Also man kann sich vorstellen, es gibt Behauptungen über Geld, zum Beispiel Geld wächst, Geld arbeitet für dich. Und ich habe geschaut, was behaupten die Bilder über Geld und zweitens vor allem, wie tun sie das dann visuell, emotional umsetzen? Also mit welchen Schriften, Farben, Bildern etc., Lichtverhältnis etc. Also was sind eigentlich die ästhetischen Mittel, die Emotionen, wie die Behauptungen gemacht werden.
Und das ist dann wiederum auch die Frage, wie kommuniziert man die Macht vom Geld und wie gibt man dir auch das Gefühl, wenn du das Geld da investierst oder da einsetzt, dann hast du eine bestimmte Macht über etwas oder vielleicht auch eine gewisse Kontrolle über etwas, wo du vielleicht aber auch gar nicht hast.
Genau.
Also das Gefühl von Sicherheit war nicht zwingend.
Genau, und das ist in diesem Bereich vielleicht nochmal eine andere Dimension oder andere Relevanz, weil Geld eben etwas ist, das durch soziale Akzeptanz hergestellt ist. Oder? Also man muss es einfach so aussprechen, Geld gibt es in dem Sinn nicht. Geld hat doch keine objektive Basis. Es gibt ganz viele Theorien, die irgendeine objektive Basis dafür festlegen wollen, aber die gibt es nicht. Also Geld hat keine irgendeine Referenzbeziehung auf irgendetwas. So. Es funktioniert der Akzeptanz. Und darum sind die Bilder doppelt wichtig, weil sie die Akzeptanz helfen herzustellen und zu befördern. Oder? Also sie haben die Behauptungen haben manchmal fast so etwas von einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Oder? Also wenn ich es behaupte, aus genug Glauben, wird es dann plötzlich so. Oder?
Und ich laufe durch den HB Zürich und jetzt hängt da hinten irgendein Plakat von einem Finanzinstitut. Was hast du festgestellt? Was findet man auf diesem Plakat beispielsweise?
Genau, also man findet jetzt wirklich eine ganz grosse Reihe an Behauptungen. Also wenn du jetzt von Finanzplakat redest, ist natürlich ein sehr offensichtlich und naheliegendes, eben zum Beispiel Geld wächst oder Geld ist fruchtbar. Also so die Idee, ich kann mein Geld, nein, ich kann es irgendwo her tun und dann ist es so wie ein organischer Prozess, dass es vor sich her wächst.
Wie der Orangenbaum in der Toskana, wo genau. Da wächst, genau so wächst dann auch mein Geld.
Genau. Aber die Bilder sehen dann eben so aus, zum Beispiel, da sitzen dann wirklich Leute irgendwo in einem Garten und das ganze Bild ist voll von grünen Blättern und von irgendeinem Baum, der das ganze Bild füllt. Und also die Fruchtbarkeit oder die Behauptung von Wachstum wird dann auch sehr ästhetisch und affektiv auch, kommuniziert. So. Das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel.
Also ein Orangenbaum in Toskana wäre jetzt genau so ein schönes Bild, oder?
Genau.
Wo man dann noch sagt, dass das Wachsen, mit was für Menschen wird das verknüpft? Jetzt haben wir oder das Bild von dem Grün, von dem Wachstum, von der Natur. Mhm. Natürliches Wachstum, wo einfach ohne Zutun, was für Menschen werden damit verknüpft? Hängt das vom Finanzinstitut ab, vom Produkt ab? Was hast du herausgefunden?
Ja, das hängt sehr stark vom Finanzinstitut ab, beziehungsweise vom Zielpublikum. Oder? Also Werbung ist dort allgemein, ich habe andere Bildbereiche angeschaut, aber die Werbung ist dort natürlich insofern konservativ, dass sie sagt, wir setzen quasi auf die sichere Karte. Oder? Und das ist meistens, ich würde es mal so sagen, das ist meistens Zielpublikum plus gesellschaftliche Normen, oder? Also jetzt haben wir in den letzten Jahren haben wir verstärkt wieder einen Feminismus-Diskurs und eine Feminismusbewegung gehabt. Also haben wir natürlich irgendwie schon auch eine gewisse Anzahl Frauen. Man hat auch hinsichtlich Herkunft hat man ein bisschen diversifiziertere Leute, die man abbildet.
Aber als gesellschaftliche Konvention.
Genau, als etwas, wo quasi das ist das, was man muss oder sollte. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass mit dem Rechtsruck, den wir durchmachen, die Leute auch wieder verschwinden. So gesehen. Disney hat ja das schon vollzogen.
Das heisst quasi, dass ich das genau verstehe, dass das Geld als Machtmittel in dem Moment, wo ich in das Krankenkassenprodukt investiere, beispielsweise, dann bin ich gesund, dann werde ich so alt, dann habe ich einen schönen, entspannten Lebensabend, ich habe keine Sorgen, mir geht es gesundheitlich gut und ich genieße dann noch den Sonnenuntergang wieder symbolisch für das Lebensende. Das sind die Verknüpfungen, die du sagst, passieren da. Mhm. Die Realität ist ja eine andere. Oder? Im Endeffekt, aber man schafft mit diesen Bildern und gibt mir somit das Gefühl, du hast eine gewisse Kontrolle über etwas, was du eigentlich nicht kannst kontrollieren.
Ja, genau. Ja, also ja, natürlich, je nachdem, welche gesellschaftliche Position du hast, kannst du sie mehr oder weniger kontrollieren. Und darum sage ich, oder? Also,
aber nicht mit dem Einzahlen in die Krankenkasse. Das ist doch in der, oder?
Ja,
also ich kann gesünder leben, ich kann mir schauen, dass ich vielleicht alt werde. Ich kann Geld anlegen, dass ich ein Eigenheim habe irgendwann, etc. Also ich kann ganz viele Sachen machen, aber der Quick Fix, ich gehe zu dieser Krankenkasse, zahle dort die Prämie, der langt nicht.
Genau. Und darum würde ich aber auch sagen, also das ist das, was ich vorhin gesagt habe, selbst schon von der Prophezeiung, oder? Die Aussagen sind natürlich immer irgendwo wahr unter zwei Voraussetzungen. Erstens, dass wir schon in einer Geldgesellschaft leben, also dass eigentlich das Geld und vor allem auch das Kapital die ganzen Verhältnisse schon bestimmt. Und dann kannst du natürlich sagen, ja gut, in einer Gesellschaft, wo sich der Staat, die Regierung, wie man das immer nennen will, oder wo sich die gesellschaftliche Koordination so weit hat zurückgezogen, dass sie eigentlich nicht das Überleben der Leute garantieren kann. So. Natürlich ist dort Geld etwas, das deine Zukunft sichert. Oder? Aber es ist auf eine Art der Zirkelschluss, wo du hast das erste unsichere Verhältnis geschaffen überhaupt erst und sagst dann, mit Geld bist du in denen sicherer. Das stimmt. Und das Zweite, was eine selbst erfüllte Prophezeiung ist natürlich zu sagen, ja gut, wenn jetzt umso mehr Leute in eine Versicherung einzahlen und sich das Modell etabliert, oder wenn sich umso mehr Leute ein gewisses wirtschaftliches, ja, ein Normalverhalten halten, umso sicherer ist dann tatsächlich auch, dass in deinem Alter dir das Geld irgendwie tatsächlich eine Sicherheit gewährleistet. Oder? Weil zum Beispiel aus dem Fakt, wo die Versicherung dann auch überlebt. Oder? Aber natürlich, also das, was du sagst, das ist am Ende des Tages eine reine Fiktion. Oder? Also heute in eine Versicherung einzahlen und zu denken, dass es etwas, die Sicherheit gibt, stimmt unter Vorbehalt XY, unter 10 verschiedenen Voraussetzungen oder Vorbehalt.
Es kann immer, immer anders kommen. Das ist
massiv
anders. Massiv anders. Ich finde es spannend, dass du sagst, oder die Konvention Geld, es hat zuerst eine Unsicherheit gebraucht,
ja,
dass Geld überhaupt wieder kann die Machtfunktion von dieser Sicherheit oder von dieser Scheinsicherheit wieder kann übernehmen.
Ja, genau. Und zwar massiv. Oder? Also, man kann da zwei Beispiele oder das auf zwei Arten veranschaulichen. Die eine ist eine historische, oder? Also es ist eben eine Fehlvorstellung zu denken, die Leute haben irgendwie schon arbeitstätig und haben getauscht und dann sind Geld gekommen, das war gäbig, sondern logischerweise die absolut meisten Leute haben subsistent gelegt. Also das heisst, sie haben sich selber ernährt. Sie waren Bauern oder Kleinbauern oder was auch immer, haben auf ihrem Land angebaut und haben sich eigentlich selber ernährt.
Und eigentlich so auch kein Geld braucht in dem Sinn.
Genau, natürlich kein Geld braucht, eigentlich auch kein Markt braucht etc. Oder? Und das ist historisch x-fach belegt, du kannst mir ruhig nachlesen, die meisten Leute hat man von dieser Wirtschaft, von dieser Eigenversorgung müssen trennen oder vom Land verjagen und sie Stadt treiben und dort sind sie dann Lohnarbeiterinnen geworden, die das Geld brauchen oder das Geld nützen. Also das meine ich erstens mit die Unsicherheit ist zuerst mal hergestellt und dann hast du immer natürlich die Aussage, mit Geld macht dein Leben sicherer oder freier. So.
Gib mir noch mehr von diesen Bildern, von diesen Symbolen, die da raus rum sind. Du bist selber auch Musiker und hast dich mit dem Visuellen, eben auch mit Plattencover und mit allem auseinandergesetzt. Gerade in der Szene von Rap, von Hip-Hop, gibt es ja unglaublich viel Symbolik, wenn es ums Thema Geld geht.
Ja, genau. Also dort haben wir wirklich so eine Art, ich habe das genannt, so eine ideologische Arbeitsteilung. Also das, so wie kannst du sagen, interessanterweise gibt es wenig Bilder, die etwas komplett anderes oder Alternatives oder Utopisches irgendwie behaupten, sondern das ist so wie eine Arbeitsteilung, wo Sachen aus verschiedenen Winkeln beleuchtet werden. Also im Rap, man kennt das sehr gut, im Rap hast du einerseits die Abbildungen mit sehr viel Bargeld, mit sehr viel Schmuck, mit teilweise irgendwie Drogen, Waffen etc. Aber natürlich eben auch Autos, Frauen, die höchstwahrscheinlich Prostituierte sind und so weiter. Also du hast dort sehr starke Vorstellungen oder Bilder, die sagen, Geld ermöglicht dir etwas. Das ist der eine Teil. Also das ist ein bisschen ähnlich, wie wir vorhin gesprochen haben. Hier ist es halt vielleicht Sex oder ein tolles Leben oder überhaupt irgendwie aus den schwierigen Verhältnissen überhaupt rauszukommen.
Aber auch ein Status, wenn du die Goldketten ansprichst, neben dem ist sogar Dollar-Symbol aus Gold. Ein Status und gleichzeitig wieder, ich kann mir auch Macht erkaufen. Das sind dann wiederum Waffen, das sind Drogen etc. Status, Rolle in der Gesellschaft, die da ist, Anerkennung von außen. Also es ist ganz viel Außenwirkung, die da ist. Und der Bezug Geld und Macht ist sehr evident in diesem Moment.
Genau, das würde ich auch sagen. Ja. Und das ist, es ist natürlich interessant, wo wir auch hier wieder so eine Art eine Zirkelbewegung haben. Und zwar insofern, dass man kann sagen, soziale Anerkennung, also im Sinne von jemand ist sozial anerkannt, jemand hat Prestige, ist ja immer irgendwie mit Macht oder Einfluss natürlich verbunden. Oder? Und jetzt hast du den schönen oder den, ich finde tatsächlich irgendwo sogar scharfsinnigen Umstand, dass du kannst sagen, gut, wenn jetzt der Rapper sich abbildet auf einem Cover, es gibt zum Beispiel das Cover von Mobb Deep, eine bekannte Rapgruppe aus den 90ern, wo einfach sie zwei auf dem Cover sind, hast du einen Tisch und hast einen Berg von Bargeld auf dem Tisch. Das ist echt das Plattencover. Oder? Und was jetzt natürlich schön ist an dem, ist eigentlich zu sagen, okay, Geld ist natürlich irgendwie schon soziale Anerkennung, oder? Es wird ja viel diskutiert. Also, ich möchte Milano haben, damit klar ist, ich mache etwas Wichtiges und ich mache etwas Gutes. So. Also, Geld ist schon die soziale Anerkennung. Und dann kannst du die wieder irgendwie etwas investieren. Also, ich kann mir ein gutes Leben damit machen oder ich kann, weiss auch nicht, meine Großmutter ihre Rente verbessern. So. Oder ich kann es in soziales Prestige investieren. Und jetzt haben wir aber verschiedene subtile Abstufungen, oder? Also, du siehst nicht zum Beispiel auf Bankenwerbung, hast du die Geschichte auch. Aber dort ist halt ein älterer Mann, der mit dem Brandyglas vor einem Botero-Gemälde steht. Oder? Also das ist ja eigentlich das Gleiche, aber es wird halt auf eine hochkulturelle Art gemacht. Oder? Also der wird wahrscheinlich dann seine Gäste einladen und dann denken sie, ah ja, schau, das ist ein originaler Botero. Oder so.
Jetzt ein Hauskonzert mit einem Pianisten, den man sich leisten kann vor Ort.
Genau. Und das ist ja auch Prestige, aber jetzt ist es eben interessant, die Rapper machen es einfach direkt. Oder? Also sie machen gar nicht mehr den Umweg, über irgendwie zu sagen, ich muss nicht via Gemälde dir zeigen, dass ich viel Geld habe, dass ich sozial anerkenne.
Ich lege das Geld auf den Tisch, genau, vor uns her und so ist es. Da ist der Stapel.
Genau. Ja. Es hat schon einen gewissen Scharfsinn oder einen gewissen Charme da drin. So.
Mit dieser Direktheit. Wie läuft das aus? Du hast die beiden Bildsprachen gebracht, eben im Rap, im Hip-Hop, wo man sagt, da ist Geld. Direkt herlegen, aber auch indirekt mit der Machtthematik, mit Waffen, mit Drogen, mit der Goldkette, mit dem Schmuck, den man nach außen trägt. Wie wird das aus in der visuellen Kommunikation? Es muss nicht zwingend Bankenwerbung sein, aber wie wird genau der Mechanismus aus in der visuellen Kommunikation eingesetzt, wo du eben sagst, hat doch damit direkt etwas zu tun, was wir für ein Verständnis haben von Geld?
Ja, das ist eine gute Frage. Aber wie gesagt, also ich würde sagen, im Rap ist es sehr ungeschminkt und sehr direkt. Mhm. Und ich glaube, das ist schon das, was aber dann so ein bisschen den Missmut provoziert. Oder? Also ich denke, die zeigen das, was wir probieren, subtil zu machen, machen die so. Aber du hast, es ist sehr interessant, du hast zum Beispiel auf Spiegel, also Zeitschrift Spiegel-Covers angeschaut, ja, Beobachter-Covers angeschaut. Und dort ist es interessant, dass die Sachen eigentlich so, fast so ein bisschen durch einen Skandal oder durch die Hintertür reinschleichen. Oder? Ich mache dir ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel das Cover vom Spiegel, wo eine Frau abgebildet ist, so sehr, sehr realistisch, eine sehr realistische Porträtaufnahme in so ungesättigten Farben, schon fast so ein bisschen grau, und sie sieht doch ein bisschen mitgenommen aus irgendwie, und dann steht unten dran, das ist XY, und sie hat ihre Nieren verkauft für 800 Euro und dann hat man sie für 80'000 Euro weiterverkauft. Also es geht um Organhandel, oder? Und jetzt ist klar, dass der Spiegel das irgendwie macht, skandalisieren, aber es ist ja interessant, dass es eigentlich wieder eine Behauptung ist, was Geld kann, oder? Es wird zwar hier skandalisiert oder moralische Frage gestellt, so, aber es heisst natürlich, hey, Geld, wenn deine Nieren kaputt ist, bekommst du schon neue Nieren, oder? Also auch dort haben wir selbst, und darum sage ich, dass es so, ich sage nicht bewusst, aber es läuft so auf eine Art Arbeitsteilung raus, das kannst du erst den Spiegel machen, auf eine Art ähnliche Behauptungen wie Trapcovers oder wie Bank, aber probiert es halt zu skandalisieren oder in Frage zu stellen oder zu hinterfragen. So. Aber es ist natürlich gleich irgendwie die Behauptung oder die Aussage im Raum, Geld kann leider auch das. Wir finden es zwar nicht toll, aber es ist tatsächlich die Realität.
Wie stehst du selber jetzt auch im Prozess vom Entstehen von deiner Dissertation? Was hat das mit dir gemacht, mit deinem Verhältnis zu Geld, mit deinem eigenen subjektiven Umgang mit Geld?
Die Arbeit, die ist sehr, sehr lang gegangen. Also ich bin sicher 10, 12 Jahre an dieser Arbeit gehockt. Hat schon viel verändert oder viel Erkenntnis gebracht. Aber was ja leider die Tragik von dem Ganzen ist, dass nur weil du Sachen vielleicht erkennst oder irgendwie dir Erkenntnis aufgeht, heisst das nicht, dass du von denen befreit bist. Oder? Also jetzt ein bisschen böse gesehen, am Ende des Tages muss ich genau gleich meine Rechnungen zahlen wie alle anderen auch, oder? Und du bist dann gleich auch dem, tatsächlich, ich würde wirklich, wir können das dann ausführen, wenn das unverständlich ist, aber ich glaube tatsächlich, dass Geld eine BV-Struktur oder einen BV-Charakter hat und du bist dem halt irgendwie gleich ausgeliefert. So. Man versucht sich natürlich dann gewisse Gewohnheiten loszuwerden oder Sachen zu hinterfragen oder irgendwie auch in der Kommunikation mit anderen Leuten darauf aufmerksam zu machen. Oder? Also Geld ist nicht eine Naturtatsache, wo man einfach sich dem muss beugen, so, sondern es ist eine soziale Tatsache. Und wenn wir auch irgendwie gemeinsam entscheiden, wir möchten, dass das jetzt anders funktioniert, dann hätten wir eigentlich Macht dazu. So. Aber sonst, ausser vielleicht ein bisschen respektloser mit umzugehen, bleiben dann nicht ohne viel Alternativ.
Ein bisschen respektloser damit umzugehen, das hast du schön gesagt. Ich möchte noch zurück auf das Bild, wo du gesagt hast, vorher im Rap, im Hip-Hop, auf die Rolle der Frauen. Du hast gesagt, die Frauen, die dort abgebildet sind, das sind meistens Prostituierte, also Frauen, die auch wieder Geld ein Machtmittel ist, ein Unterdrückungsmittel ist, ein Mittel ist, um zu Sex zu kommen. Wie sieht der Zusammenhang aus zwischen Geld und Geschlecht? Jetzt rein aufgrund von der Bildsprache, von der Bildkultur, wo du beschreibst in der Dissertation. Mhm.
Hey, das ist eine interessante Frage. Es gibt eine ganze Abhandlung über das von, wie heißt sie, Christina von Braun, hat ein tolles Buch über das geschrieben. Es gibt natürlich schon eine sehr, sehr klare Arbeitsteilung oder eine Rollenzuschreibung. Und nämlich ist ein Mann eigentlich die Rolle zugeschrieben, das Geld Subjekt zu sein. Also der, wo quasi, man kann sich das wie vorstellen, es hat das Geld einen eigenen Willen und der Mann ist der, der dem muss zur Realität verhelfen. Und das macht er durch eine Art eine Eigendisziplinierung. oder? Indem man sich dem unterwirft und widmet. Und man kann sich jetzt da verschiedene Bilder vorstellen. Man kann sich so kalvinistische Mönch oder so vorstellen, der völlig in Askese lebt, oder irgendein Geschäftsmann oder Kaufleute, der seinen ganzen Tag im Rechtszelt abbauen verbringt. Aber es ist so eine, die Männer sind eigentlich schon das Geldsubjekt. Und das zieht sich eigentlich selbst durch die aktuelleren Bilder. Oder? Also natürlich eben, du hast so aus gesellschaftlichen Erfordernissen oder Diskurs heraus hast einen Ruf nach Diversität oder dass man das Personal ein bisschen auswechselt. Aber das spürt man schon sehr, sehr stark. Also der Frauen ist wie der Körper zugeordnet und die körperliche Arbeit oder natürlich eben auch Sachen wie Kinder bekommen, Kinder umsorgen, Sexobjekt sein und so weiter. Und Männer sind die, die das Geld, eben, das ist eine Differenzierung muss machen, nicht die, die das Geld haben oder kontrollieren, sondern die, die sich immer, die Agenten von ihm werden, die sich eigentlich immer unterwerfen, oder? Und mit dem, aber nicht quasi als Kompensation oder als Lohn, aus dem heraus über die Frau eigentlich verfügen.
Aber dann sagst du quasi, das Geld hat die Macht und der Mann unterwirft sich dem eigenen Geld, ist deine Formulierung gewesen,
also? Ja, also natürlich hat das Geld keine Macht. Oder? Das ist ja wie die Ideologie, aber das ist so wie die Idee, die da ist. Oder? Und natürlich stimmt es in dem Moment, wo wir uns dieser Art denken, Eingeld zu denken, zu rechnen, alles nur auf die Frage zu reduzieren, aussetzen. Oder? Also es ist ja schon irgendwo sehr, wir sind jetzt mitten in Zürich, so. Zum Glück wird es jetzt gesendet, da kann ich noch sicher an Bahnhof laufen, wenn nicht verbretscht. Aber wir sind hier in Zürich und hier gibt es doch unzählige von Typen, die in Anzug rumlaufen und sich als die freiesten, souveränsten Subjekte der Welt sehen, so, oder? So wirklich so die Macher, die Welt im Griff haben, so. Und was sie eigentlich machen, ist den ganzen Tag irgendwo auf einen Börsenchart starren. Oder? Also es ist die völlige Unterwerfung unter einer Befehlsstruktur, die dir die ganze Zeit sagt, jetzt musst du so handeln, jetzt musst du so handeln, jetzt musst du so handeln. Also es ist wirklich, es ist das Gegenteil von Freiheit. Es ist eine Unterwerfung. So. Und natürlich ist das nicht eine Macht vom Geld, wo du kannst sagen, die Macht ist das Subjekt, das das macht. Aber du tust aus Denkgewohnheit oder vielleicht auch Denkfehler tut man sich dem aussetzen oder
umwerfen. Also man gibt am Geld quasi die Macht.
Man will mit dem zu leben, oder? So, genau.
Jetzt zeigen Statistiken und Studien natürlich, dass Buben, dass Jungs viel früher mit dem Thema Geld konfrontiert werden als Mädchen. Ist das etwas, wo einen Einfluss hat darauf, wie das gesellschaftliche Verständnis, ist ja auch wieder eine Konvention, oder? Welche Rolle nimmt der Mann ein, welche nimmt die Frau ein, jetzt rein aufgrund von der Bildsprache. Hängt das mit dem zusammen, die gesellschaftliche Prägung, wo heute noch da ist, hängt die mit diesen Bildern zusammen, mit denen wir konfrontiert sind, Ursache, Wirkung?
Ich glaube sicher auch. Natürlich ein Fehler, den ich bei dieser Arbeit vermeiden musste, ist nicht so, dass man so einen Totalitätsanspruch hat. Das ist ein Risiko, wenn man sich lange mit etwas beschäftigt, denkt man, das sei das Weltentscheidende überhaupt. Und ich würde schon sagen, es gibt natürlich einfach massenhaft sehr materielle Realitäten, oder? Schlicht Produktionsumstände. Also sagen wir halt, in der Schweiz verändert sich es vielleicht leicht, aber halt schlicht Männer gehen arbeiten und haben Kontrolle über das Geld und die Frauen bleiben daheim, kümmern sich um Kinder etc. Also das sind quasi einfach handfeste Realitäten, wo jetzt zum Beispiel massenmediale Bilder nur einen beschränkten Einfluss darauf haben. So. Also ich würde es sicher nicht irgendwie auf das reduzieren, aber ich glaube, natürlich hat das einen Einfluss. Oder? Und eben auch umso mehr, als wir in einem sehr, sehr stark visuell, Medien vermittelte Zeitalter leben, oder? Also wenn du dich fragst, von wo haben wir überhaupt unsere Weltanschauung? Also was ist, ich habe irgendeine Ansicht über die Welt, irgendeine Vorstellung, wie die Welt ist, von was nährt sich die? Und ich glaube schon, ab den täglichen Erfahrungen, die wir machen, nährt sie sich halt schon sehr stark aus Medienbildern, oder? Aus Filmen, aus Werbung, aber hoffentlich auch, mit dem man Tagesschau schaut oder ein Buch liest. Aber es hat dort sicher einen sehr starken Einfluss drauf. Ja.
Wir stecken sehr stark in dieser Verknüpfung zum Geld. Sind unecht dran, diesen Geldfragen und geben diesen Fragen auch sehr einen grossen Raum. Mhm. Auch Gesellschaft gibt dieser Thematik Geld und Macht unglaublich viel Raum. Was braucht es oder was bräuchte es aus deiner Perspektive, dass wir uns von dem können lösen? Sind wir in einem vernünftigen Mass? Ist es ein vernünftiger Raum, wo wir dem Geld und dieser Macht geben? Oder sind wir in einer Extremwelt, wie du vorhin gesagt hast, oder heutzutage hat das Geld mehr Macht als vielleicht jemals auch zuvor?
Ich glaube wirklich, die Abhängigkeiten müssen massiv reduziert werden. Oder? Geld hat zuerst mal einen Vorteil, dass du sagst, in einer Geldgesellschaft, wir zwei treffen uns in einer Geldgesellschaft, wir einigen uns auf etwas, auf einen Handel. So. Und es ist klar, dass, weil wir in einer Geldgesellschaft sind, werden wir das in Geld machen. Oder? Also du siehst selten Leute aus Eier und Schuhe tauschen. So. Also der, der Geld hat von uns, ist ein Vorteil, weil wir sind in einer Geldgesellschaft, also ist das, was du mir anbietest, wenn das Geld ist, im Vorteil gegenüber dem, was ich dir vielleicht an Ware oder Arbeitskraft anzubieten habe. Und jetzt, wenn man extrem von Geld abhängig ist, das heisst, wenn ich meine lebensnotwendigen Sachen muss mit Geld bestreiten, bist du plötzlich mir gegenüber ihrer Erpressungs- oder ihrer Befehlssituation. Nämlich, du kannst, weil du weißt, aha, der braucht, der hat es nötig, kannst du mit deinem Geld von mir verlangen, was du willst. So. Also die Abhängigkeiten müssen reduziert werden. Man muss irgendeinen Weg finden, dass man sich kann sagen kann, schau, wir können unsere Produktion, unsere Art und Weise zu leben in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region so organisieren, dass die Leute zuerst mal einigermaßen sicher sind. Sie müssen nicht Sorgen haben, auf der Straße landen, zu verhungern, keine Gesundheitsversorgung zu haben. So. Und das würde die Frage schon unglaublich krass reduzieren, würde ich sagen.
Ist ja das, was wir versuchen zu machen, was wir über den Sozialstaat versuchen zu machen, Gesellschaft, über den Verein, über das Engagement in den Dörfern. Also sehr vieles passiert auf der rein zwischenmenschlichen Ebene. Und spannend dort eben auch vieles, was auf der nicht monetären Ebene dann auch funktioniert.
Ja, genau. Genau. Und das ist etwas, was immer schwieriger vorzustellen wird, oder? Obwohl es eigentlich eine Lebensrealität ist, oder? Aber immer kommt die Frage, ja, wie finanziert man denn das? Wer soll das zahlen? Und der geht natürlich schon irgendwie verloren, dass Geld einfach etwas ist, wo man einfach per Zentralbank oder was auch immer einfach so mal so erfindet. Also ist eigentlich auch die Frage, wer zahlt das irgendwo durch obsolet oder eine, die zumindest in der Verkleidung, daherkommt. So, oder? Und dann hat man natürlich mit dem zusammen hat man auch gewisse, oder gewisse, was heisst gewisse, man hat auch massive, plötzlich hast du mit dem auch massive Demokratiedefizite, oder? Also, da denken wir immer sofort daran, dass sich Leute Stimmen kaufen können oder können lobbyieren, aber das fällt schon dort an, dass du sagst, wenn Staaten verschuldet sind und sie wollen neue Kredite, macht man noch Vorgaben, wie sie die Politik zu machen haben. Oder? Also alles wird zunehmend irgendwo durch Verschuldung, Kredite, wird zunehmend sehr viele Sachen, wo wir die Vorstellung haben, Menschen sollten souverän, demokratisch, wie du hast gesagt, vernünftig, rational über Sachen können entscheiden können, durch Geld irgendwie verunmöglicht oder extrem eingeschränkt. So.
Jetzt hast du erwähnt, alles, was quasi privatisiert ist, das wird automatisch eben zu einem Subjekt vom Geld. Dort entwickelt Geld Macht. Das heisst, man müsste Umkehrschluss alles verstaatlichen und dann wäre die Machtfrage mit dem Geld eigentlich gelöst. Aber ganz so weit wirst du jetzt auch nicht gehen.
Ja, ich finde, also ich glaube, Verstaatlichung ist natürlich schon ein heikles Konzept. Und nicht ein heikles Konzept, aber Verstaatlichung läuft noch auf die Frage raus, was ist denn genau der Staat und wie funktioniert denn genau der Staat? Oder? Also, man könnte potenziell das genau gleiche Problem oder ein ähnliches Problem.
Also wir reden nicht von Kommunismus versus Kapitalismus, sondern geht es darum, dass Gesellschaft wieder mehr in die Verantwortung geht, dass Geld weniger zu dem Machtmittel wird bei bestimmten sozialen, gesellschaftlichen Fragen. Was ist der Weg für's?
Ich glaube, wenn wir über Begriffe reden, die irgendwie zugänglich oder nachvollziehbar sind, würde ich sagen, es geht doch tatsächlich um Demokratisierung. Oder? Und zwar in einem Sinn, wo auch tatsächlich wirtschaftlich, ökonomisch, wie will man dem sagen, realisiert sind. Also was wollte ich mit dem sagen? Ich wollte mit dem sagen, Demokratie bleibt unvollständig, wenn du Leute kannst, über ihre existenzielle Not erpressen, das und das und das und das zu machen. Und Demokratie bleibt unvollständig, wenn Leute via Geld oder via ihr Kapital über etwas verfügen können, das sie so mal zahlen, 200 Milliarden entspricht. Wenn du über 200 Milliarden kannst verfügen, hast du so eine unglaubliche Macht. Eben via ich kann entscheiden, was mit diesen Ressourcen passiert. Ich kann entscheiden, was mit diesen Produktionsorten, Fabriken, mit diesen Immobilien passiert. Ich kann entscheiden, wie die Arbeitsbedingungen dort sind. Oder?
Also es findet kein Diskurs mehr statt in dem Moment auch. Also wir sind in der, du hast vorhin die Covers erwähnt vom Hip-Hop. Ich erwähne jetzt gleichzeitig die Situation auch in den USA mit Zöllen, mit Tariffs. Entweder du machst, was ich sage, oder ansonsten kommen die so und so viele Tariffs über. Also das Machtgefälle, wo wir eben nicht mehr in einem Diskurs sind, einander nicht mehr müssen zuhören, nicht mehr müssen verstehen, was sind die Bedürfnisse und was gemeinsame Interessen, wie kommen wir zusammen weiter, nicht mehr zählt oder zu wenig zählt. Das ist das, was du sagst, das gilt es eigentlich zu verhindern, wenn Geld zu einem Machtmissbrauchsmittel wird.
Ja, das glaube ich, ja. Wo ich denke, Geld und Privateigentum sind Ausschlussmittel, oder? Sie sind Ausschlussmittel im Sinne von, über etwas, wo mein Geld ist, über etwas, wo mein Privateigentum ist, können logischerweise, das ist die Definition von dem, andere nicht mitentscheiden, oder? Und je grösser der Bereich ist, wo andere nicht mitentscheiden können, je weniger lebt man tatsächlich in der Demokratie. Das ist pure Logik, eigentlich. Oder? Und jetzt hast du schon das Problem, dass du Tendenz hast, wo, ich würde sagen, irgendwo in die andere Richtung geht. Also der Bereich, der privatisiert ist, der breitet sich eigentlich eher aus, würde ich behaupten. Und auf der anderen Seite hast du durch das ein Machtzuwachs vom Geld, wo du Leute immer mehr noch kannst, erpressen oder zu irgendetwas fordern. Oder? Also was heisst das? Geld bedeutet ja schlicht auch die Person, die in einem Vorteil ist, kann auch die Bedingungen von dem, was passiert, bestimmen. Oder? Selten hat der Arbeitnehmer den Arbeitsvertrag aufgesetzt. Oder? Ich würde sagen, die wenigsten Leute, die Arbeitnehmer sind, haben jeden Arbeitsvertrag aufgesetzt und dann wird meistens geschickt, dann kommt man meistens vom Arbeitgeber rüber. Oder? Also das heisst auch, die Arten, wie vermittelt werden, die Bedingungen, die werden dann auch von einer Seite aus bestimmt, wo die ist, wo mehr Macht hat oder eben, ich würde sagen, mehr Geld hat. Und die werden dann auch so bestimmt, dass sie die dynamische Wirkung haben, dass am Schluss noch mehr da ist.
Also ich bin grundsätzlich, wenn du sagst, eben, wer hat schon mal einen Arbeitsvertrag als Arbeitnehmer selber aufgesetzt? Der Arbeitgeber, der den Vertrag grundsätzlich aufsetzt, setzt er innerhalb des Arbeitsrechts auf, wo wieder eine Konvention ist. Es gibt Gesamtarbeitsverträge etc. Also es ist vielleicht nicht ganz so plakativ, dass du sagst, oder der Arbeitgeber setzt einen Vertrag auf, wo dann der Arbeitnehmer muss unterschreiben.
Nein, natürlich ist, also, ja. Ich würde sagen, ja, plakativ, ja, falsch, würde ich, also, ja, vereinfacht, so.
Oder? Also, ich glaube, es gibt noch ganz viele andere Faktoren, oder? Dort, wo man sagt, in der Privatwirtschaft, ein Vertrag muss ich grundsätzlich nicht unterschreiben. Es besteht kein Druck. Und wir haben über dort, wo du sagst, über den gesellschaftlichen Konsens, wo da ist, dass man sich einigt, wie macht man das Arbeitsrecht? Verfassung etc., wo eben auch sagt, wie darf man Verträge überhaupt ausgestalten? Was ist denn zulässig, was nicht? Also ich glaube, dort haben wir ja auch eine gewisse Einschränkung von dieser Macht, die da ist.
Genau, das würde ich auch sagen, ja. Und ich glaube, jetzt eben wichtig ist, so wie feststellen, die Einschränkungen oder die Relativierungen haben wir uns als Menschen müssen erkämpfen, in sozialen Kämpfen gegen die Leute, die Geld haben und nicht mit denen. Oder? Es gibt auch so die Erzählung oder die Vorstellungen, die Schweiz und all ihre sozialen Errungenschaften sind quasi so wie organisch gewachsen. Oder? Aber die müssen abkämpfen. Oder? Also ich würde jetzt sagen, noch kein Kapitalist hat 8-Stunden-Tag eine gute Idee gefunden. Oder was auch immer. Oder? Die hat man so wie, ich glaube, die Sachen hat man abgekämpft. Und an das muss man sich so wie erinnern, dass man sagt, man muss Sachen, wenn wir Sachen zusammen bestimmen wollen, muss man die Bereiche, wo man mitreden will, immer erkämpfen oder verteidigen.
Erkämpfen, verteidigen oder man genau. Hat grundsätzlich einen Konflikt, man hat Interessen, die auseinandergehen und dann muss man sich finden, dann muss man sich gegenseitig genau. Auch challengen, herausfordern und für das braucht es aber eben genau den Diskurs, dass man sagt, ich lasse dir zu.
Ja.
Ich muss dir vielleicht auch zuhören. Das darf mal sein. Und wir arbeiten miteinander an einer Lösung, die für beide Seiten irgendwo vertretbar ist. Und für das braucht es eine Kommunikationskultur und eine Diskussionskultur.
Ja, genau. Und die muss ja zuerst mal, also wenn wir zusammen an einem Tisch sitzen und zusammen reden, muss ich überhaupt die Möglichkeit haben, an den Tisch zu kommen. Oder? Also da muss ich überhaupt, ich darf nicht im Verkehr bleiben stecken, ich darf keine Kinder haben, daheim allein bleiben und nichts zu fressen bekommen. So. Und ich habe das Gefühl, von dort bewegen wir uns weg oder in einem aggressiven Tempo weg. Und ich meine, was du sagst, ist richtig, aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass wir in der Schweiz noch in einem der reichsten Länder der Welt sind. Oder? Also andere Länder sind so verschuldet oder so, dass man einfach sagt, okay, die bekommen den Kredit, aber wenn der Kredit, dann machen sie das und das und das und die Leute haben überhaupt nicht mehr mitzuentscheiden. Oder? Und das ist halt wirklich eine völlige Untergrabung von Demokratie und ich glaube, dort darf man dem nicht zu fest vertrauen, dass man denkt, mit Markt und florierender Wirtschaft etc. kommen mehr Demokratie. Sondern es sind Prozesse, die neutral gesehen mal irgendwie nichts miteinander zu tun haben oder man von sich muss schauen, wie stark sind die da. Und in vielen Fällen tut die eine Logik die andere verdrängen oder ausschliessen. Oder? Also ich kann nicht... Ja, es ist klar, dass wenn ein Investor mit 100 Milliarden kommt und irgendetwas komplett aufkauft, ist klar, dass er voraussetzt, dass niemand mehr dort reinredet. So. Das ist, glaube ich, das, was man nicht vergessen darf. Wie hat er geheißen? Der Ludwig von Mises, also einer von diesen neoliberalen Vordenker und so einer der wichtigsten Figuren von dem, was aktuell so Wirtschaftswissenschaften bestimmt, hat gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie es die Tage geht, aber so quasi sinngemäß, jeder Rappen ist ein bisschen Wahlrecht oder jeder Rappen ist ein bisschen Stimmrecht. Und er hat jetzt natürlich gedacht, er sagt etwas unglaublich schön Demokratisches. Weißt du, also quasi jeder Konsument hat auch quasi das Demokratierecht. Aber er hat ja eigentlich auf eine Art das Gegenteil gesagt. Oder? Er hat nämlich schlicht gesagt, wenn du eine Milliarde hast, hast du halt so viel Stimmrecht. Und wenn deine Ersparnisse 10 Franken sind, hast du halt so viel Stimmrecht. Und ich glaube, dort liegt ein bisschen eine traurige Wahrheit drin. So.
Also dort, wo man gesellschaftlich demokratisch den klassischen Satz bringt, one man, one vote, genau. Ist eben, wenn es um Geld und Macht geht, ist es anders. Jetzt haben wir Geld angeschaut, vor allem eben auch über Bildsprache angeschaut, Geld und Gesellschaft, Geld und Demokratie, Geld, wo einem das Gefühl gibt, mit der Seniorin werde ich dann mal gesund in Zukunft und habe einen wunderschönen, gesunden Lebensabend, wenn man die richtige Krankenkasse hat, wo man investiert. Jetzt gibt es das Thema Geld, das ist auch ein Thema, das zu Spannungsfeldern führen kann, in Partnerschaften, in Beziehungen. Wie nimmst du das dort wahr? Wer mehr Geld hat, hat in Beziehungen mehr zu sagen. Geld und Macht. Du bist selber Vater von 2 Kindern. Was für ein Verständnis von Geld gibst du deinen Kindern mit? Da bist auch du der, der mehr Geld hat und mehr Macht hat als jetzt noch deine Kinder. Wie sieht das aus?
Hey, es ist zum Glück noch nicht so ein Thema. Also, sie zeigen auch für ihr Alter, dass sie 9 und 6 sind, und sie zeigen erstaunlich wenig Interesse an dem. Was mich natürlich irgendwie freut und entlastet. Also, ich lege mir der Tochter aber irgendwie das Sackgeld her, und dann nach 3 Tagen liegt sie immer noch dort, so. Weil sie 10'000 andere Sachen hat, was sie interessiert. Ja, ich weiß noch gar nicht so. Also ich glaube, es gehört zum Dilemma von Erziehung dazu, dass man irgendwie möchte, Kinder einerseits zu guten, souveränen, integren Leuten erziehen und sie andererseits irgendwie auf die Welt möchte vorbereiten. Und das kann manchmal halt ein Widerspruch sein. Oder? Also man weiss nicht, soll ich jetzt meinem Kind sagen, Geld ist egal und bringt ganz viel Böses in die Welt. Oder man sagt, ja, du brauchst halt schon doch recht viel Geld, für das Ding nie angenehm kannst leben. Ich glaube, diesen Widerspruch spare ich mir noch ein bisschen auf.
Was macht Geld in einer Partnerschaft? Was macht Geld in einer Beziehung?
Ja, ich glaube, das ist eine heikle Kiste. Ja. Also, wie soll ich sagen, Geld führt schon sehr schnell, glaube ich, zu Problemen. Und das hat natürlich den Grund, dass man auf Geld immer, eigentlich wie es schon vorhin gesagt, immer aus 2 Winkeln kann schauen, oder? Also wenn es jetzt ein Geldproblem gibt, nehmen wir jetzt mal an, die eine Person schuldet der anderen 1'000 Stutz. So. Und das nehmen wir jetzt mal so. Das kann ja eine Freundschaft sein. dann kann natürlich die eine Person den Standpunkt klar, stark machen, ja, aber Geld ist doch egal, Geld soll durch ihre Beziehung keine Rolle spielen. So. Und die andere Person findet natürlich, ja, aber das ist das, was irgendwie existenziell ist, das ist das, was ich, für das muss ich arbeiten und du ruhst dich auf meiner Arbeit aus oder so immer. Also es ist natürlich in der Beziehung, egal ob es jetzt eine Liebesbeziehung oder Freundschaft ist, ich kann das sehr schnell zu Problemen führen. Und der andere Aspekt, den wir schon vorher darüber geredet haben, ist natürlich irgendwo wieder die Geschlechterfrage. Oder? Also dass du halt schon durch die Arbeitsteilung, die immer noch sehr stark ausprägt und eigentlich immer noch für die Mehrheit gilt, dass meistens die Männer arbeiten, die Frauen eher daheim bleiben und die Haus- und Betreuungsarbeit machen, dass du halt dort und dann so eine Art Erpressungsverhältnis hast. Oder? Also man muss das ganz klar aussprechen, es ist...
Und beides ist Arbeit, beides ist Zeit, beides ist anstrengend, beides ist Aufwand, aber das eine bringt Geld rein und das andere bringt nicht Geld rein.
Genau.
Und das ist dann das Machtgefälle in dem Moment, wo wieder... Also da spielt die Macht dann eben auch wieder.
Genau.
Bezüglich Wertschätzung, Anerkennung,
ja,
die da ist und ganz einfach auch... Oft geht es um existenzielle Fragen.
Es geht um existenzielle Fragen, oder? Und es ist natürlich deutlich schwieriger, aus einer Beziehung rauszugehen oder eine Beziehung zu beenden, wenn man auf die irgendwie noch finanziell angewiesen ist, oder? Und das kann schon in sehr problematische Konstellationen, Situationen hineinführen, oder? Das ist klar. Aber ich glaube auch, also das ist jetzt etwas, was natürlich sehr eher die Frauen betrifft und die Frauen dem ausgesetzt sind oder unter dem leiden. Aber ich glaube auch, es gibt auch eine schlechte Karte für Männer in dieser Konstellation. Oder? Also man muss schon irgendwo, auch da immer wieder etwas, wo man sich daran gewöhnt hat oder wo eine Normalisierung ist, aber man muss auch einfach sagen, wenig oder keine Zeit mit seinen Kindern verbringen, ist eigentlich auch etwas ganz Schlimmes und Tragisches. Oder?
Und genau den Einfluss da findet man, wenn man miteinander am Tisch sitzt, miteinander kritisch diskutieren, darf nachfragen und sich darauf einbringen. Und das haben wir gemacht, Dr. Simon Küfer. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Vertrauen, für die kontroversen Gedanken, für die spannenden Bilder, aber auch für deine Zuversicht.
Merci vielmals.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Das war von Popcorn und Finanzen am Postfinanz-Podcast. Bis zum nächsten Mal, sagt Stefan Lindy. Ciao zusammen.